Unmögliche Briefe. Großvater Ephraim zog die Schublade seines Nachttischs auf und enthüllte lauter Bälle aus zusammengeknülltem Papier. Mika glätterte einen nach dem anderen, bis das Bett mit Briefen bedeckt war. Briefen aus unmöglichen Wörtern. Lichtkrümmer stand in den Briefen. Circus Mirandus stand darin. Und es stand noch etwas drin. Etwas ganz Entscheidendes. Sie haben mir ein Wunder versprochen. Mika wusste von dem Versprechen, das der Lichtkrümmer seinem Großvater gegeben hatte. Aber es war bloß eine Geschichte.
Ich habe ein paar Versuche gebraucht, bis ich es richtig hingekriegt habe.
Ich verstehe nicht, sagte Mika. Circus Mirandus ist doch nicht...
Wahr? Sagte Großvater Ephraim leise. Aber Circus Mirandus ist wahr.
Ein Lächeln ließ jede Falte in Großvater Ephraims Gesicht nach oben zeigen. Er winkte Mika mit einem Arm zu sich, umarmte ihn und flüsterte ihm heiser ins Ohr,
»Das Wahrste, was es jemals gegeben hat.«
Opa Ephraim würde bei so etwas Wichtigem niemals lügen. Circus Mirandus war echt. Die Magie war echt. Und am allerwichtigsten, ein echter Magier hatte seinem Großvater ein Versprechen gegeben. Mika war nicht allein. Der Lichtkrümmer würde Großvater Ephraim retten. Mika umarmte seinen Großvater fest. »Alles wird gut werden«, sagte er. »Bestimmt.« Opa Ephraim lag wieder auf seinen Kissen und nickte.
»Es könnte. Ich glaube, es könnte. Ich habe den Brief gestern Abend fertig geschrieben. Und der Bote hat ihn geholt.«
Die Botin. Der Name der Botin war Chinzi, und sie kehrte zum Circus Mirandus zurück, kurz bevor die Sonne hinter den Wolken eines verregneten Nachmittags unterging. Sie achtete nicht auf die aufgeregten O's und A's der Kinder, die zusahen, wie sie zum schwarz-goldenen Zelt flatterte, das sie ihr Zuhause nannte.
»Dieser Regen«,
krächzte sie, sobald sie sicher auf ihrer Stange saß.
»Ich weiß nicht, warum Mr. Haupt es zulässt. Grau und kalt und nass. Das verschandelt doch die Stimmung.«
Sie sträubte gereizt ihre feuchten roten Federn und starrte mit einem gelben Knopfauge auf den Lichtkrümmer, der gleich neben ihrer Sitzstange mit einem kunstvollen silbernen Kaffeeservice herumhantierte. Er sah aus, wie er seit Jahrhunderten aussah. Sein sandfarbenes Haar war ein wirres Nest und sein langer, abgewetzter brauner Ledermantel schleifte über den Boden.
»Und du behauptest, da war wirklich eine Nachricht?«, fragte er.
Sie schüttelte ihre Schwanzfedern aus.
»Ich wäre nicht losgezogen, wenn es keine Nachricht gegeben hätte. Den ganzen Weg zu fliegen, meine armen Flügel!«
»Wer hat die Nachricht geschickt?«
»Es war wirklich ein sehr, sehr weiter Weg.«
»Die Nachricht, Chinzi.«
»Ich bin beinahe an Erschöpfung gestorben. Du hättest mich verlieren können.«
Sie ließ sich theatralisch auf ihre Sitzstange fallen. Er verdrehte die Augen. Chinzi kreischte.
»Du sollst nicht fluchen. Ich weiß übrigens ganz sicher, dass Porter gestern Abend eine Tür für dich geöffnet hat. Es ist also nicht so, dass du den ganzen Weg von Bolivien aus flattern musstest.«
Sie drehte ihm den Rücken zu.
»Du undankbarer Mensch!«
Er seufzte.
»Es tut mir leid, Chinzi. Ich weiß zu schätzen, wie hart du arbeitest. Aber würdest du mir jetzt bitte diese Nachricht geben?«
»Nun, wenn du mich so lieb darum bittest...«
Sie wandte sich ab und plusterte ihr scharlachrotes Brustgefieder auf.
»Ich bin ein Profi, hörst du? Der Brief hat sich in diesem Regen, den du dich zu verteidigen anmaßt, aufgelöst. Aber vorher habe ich ihn mir sicherheitshalber eingeprägt.«
»Sehr beeindruckend.«
»Ja, das bin ich«, stimmte sie ihm zu. »Die Nachricht ist von einem Kind, das deine Vorstellung gesehen hat.«
Sie hielt inne.
»Nun ja, das stimmt nicht so ganz. Die Nachricht ist von jemandem, der deine Vorstellung gesehen hat, als er ein Kind war. Er ist erwachsen geworden.«
»Sie ist von einem Erwachsenen?« Chinzi räusperte sich, um dem Moment etwas Feierliches zu geben, und dann sagte sie den Brief auf, den Ephraim geschrieben hatte.
»Ephraim Tuttle«, murmelte er, »das hätte ich nicht erwartet.«